Und Jakob mit seiner ganzen Familie war gezwungen zu reagieren. Und so haben sie sich entschlossen und sind nach Ägypten umgezogen, muss man sagen. Und es war für die nicht weiter kompliziert, weil Josef, der Sohn Jakobs, da mittlerweile ein wichtiger Regent war und das alles auch soweit vorbereitet hat. Und es ging ihnen in der Zeit dieser Hungersnot sehr gut. Und sie haben diese Zeit unbeschadet und gut überlebt. Irgendwann kam aber ein neuer Pharao an die Macht, der von Josef und dieser ganzen Geschichte nichts wusste. Und das Blatt hat sich für das Volk Israel stark gewendet. Und so wurden sie nach und nach immer mehr zu Sklaven gemacht, immer mehr gezwungen zu dieser Fronarbeit. Und das hat sich gezogen über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte. Es muss uns bewusst sein, dass einige Generationen kein anderes Leben kannten als das in der Sklaverei. Sie sind geboren in der Sklaverei und sind auch als Sklaven gestorben. Und sie kannten nichts anderes. Und über Jahrhunderte hat sich diese Zeit hinausgestreckt und irgendwann fingen die Israeliten auch an, zu dem Herrn zu schreien, so berichtet uns die Bibel. Und Gott, der Gott Israels, hat das Schreien erhört und durch Mose hat er sie aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei heraus. Und jetzt befinden sie sich auf dem Weg in das gelobte Land, in das Land Kanaan. Und so wie damals Josef alles vorbereitet hat für die Familie seines Vaters, dass sie nach Ägypten kommen konnten und dass sie da leben konnten, so hat auch Gott für diesen ganzen Zug, für diese ganze Wanderung durch die Wüste, hat Gott auch alles vorbereitet für das Volk Israel, dass sie unbeschadet und vollständig in das gelobte Land Kanaan kommen sollten. Er hat sie angeleitet durch eine Wolkensäule bei Tag, durch eine Feuersäule bei Nacht. Er hat sie versorgt mit Essen, er hat sie versorgt mit Wasser, da wo nichts zu holen war. Und eigentlich ging es dem Volk Israel gut. Natürlich haben sie nicht im Luxus gelebt und vielleicht hätten sie es gerne ein bisschen angenehmer. Aber sie waren mit allem versorgt. Und so wie die Menschen sind, nicht wie das Volk Israel, sondern wie die Menschen allgemein sind und wie die Menschen im Allgemeinen dazu neigen, wenn man sich an eine Situation gewöhnt hat, fängt man irgendwann an zu meckern. Und so auch das Volk Israel. Und das war nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern es hat sich immer wiederholt. Und irgendwann sagten sie und haben Mose auch damit konfrontiert, in 4. Mose Kapitel 16 können wir das nachlesen, da sagen die, wir können dieses Manna nicht mehr sehen, immer nur Manna, jeden Tag das gleiche Essen. Wir sehnen uns nach was anderem. Dieses Manna, das war etwas ganz Besonderes. Gott hat dieses Manna eingeführt, damit die Israeliten überleben können. Dieses Manna, das wurde jeden Tag, so berichtet die Bibel, wenn der Tau auf die Erde fiel, dann kam auch das Manna auf die Erde. Das Manna, das fiel nicht auf dem Boden, sondern es kam mit dem Tau und landete auf dem Tau, so möchte man sagen. Das Manna, das war nicht verdreckt, das war nicht verschmutzt, das konnte man nehmen und das konnte man genießen. Und die Israeliten haben dadurch auch überleben können und sie haben sich daran auch bedienen können. Jeden Tag war das Manna für sie verfügbar, am sechsten Tag doppelt so viel, damit sie den siebten Tag nicht sammeln mussten, weil sie am siebten Tag ruhen mussten. Das Manna sah aus wie Koriandersamen, so sagt die Bibel, und es schmeckte wie Honigkuchen. Also es hatte einen leicht süßlichen Geschmack. Und in Kapitel 16, Vers 35 wird gesagt, dass das Volk Israel die ganzen 40 Jahre, die sie in der Wüste waren, immer von dem Manna gegessen haben. Also das Manna, das war immer da. Nicht einen Tag gab es, wie gesagt, außer den siebten Tag, aber nicht ein Tag, wo das Manna mal fehlte, sondern es war immer da. Und irgendwann fing das Volk zum wiederholten Mal an zu murren. Und wir lesen 4. Mose Kapitel 21 ab Vers 4. Das Volk Israel ist dabei, weiterzuziehen. Und das heißt, hier, da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Das Land der Edomiter, das war unmittelbar vor Kanaan und sie wollten einfach dieses Stückchen, das wollten sie umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Damit ist das Manna gemeint. Da sandte der Herr Seraphschlangen, in anderen Übersetzungen heißt es feurige Schlangen, unter das Volk. die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange, also eine eherne Schlange, und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an den Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Es war hier nicht zum ersten Mal, dass das Volk sich gegen Mose und gegen Gott aufgelehnt hat, sondern zum wiederholten Male. Und das Volk sagt, dieses Manna, was wir jeden Tag aufgetischt bekommen, das können wir nicht mehr sehen. Und die formulieren es sehr, sehr hart. Denn sie sagen hier in Vers 5, unsere Seele hat ein Ekel vor dieser elenden Speise. Also wir können es nicht mehr sehen. Es ist interessant, wenn wir in das Neue Testament gehen, dass Jesus Christus selbst Bezug nimmt auf das Manna. Er sagt in Johannes, Evangelium Kapitel 6, Vers 47 bis 51, da erklärt er dieses Bild. Johannes, Evangelium Kapitel 6, 47 bis Vers 52. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, spricht Jesus, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Jesus sagt hier, eure Väter haben von dem Manna gegessen, das in der Wüste war, und die sind gestorben. Ich aber, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und er macht hier einen Bezug von sich zu diesem Manna. Das bedeutet, schon damals war dieses Manna ein Bild für den Herrn Jesus. Und das Manna, das war eine Gabe Gottes. Die größte Gabe Gottes ist der Herr Jesus selbst, den er später gegeben hat als Erlösung für viele Menschen. Bedeutet, das Volk Israel, als sie damals das Manna abgelehnt haben, haben sie sinnbildlich schon den Herrn Jesus abgelehnt. Wenn wir dieses Brot ablehnen, dann laufen wir auch Gefahr, wenn wir Jesus Christus ablehnen, dann laufen wir Gefahr, uns von Gott zu lösen und wir setzen uns anderen Gefahren aus. Wir lesen hier sofort, als das Volk gemeckert hat, sich beschwert hat und sich gegen Gott und Mose aufgelehnt hat, denn sie sagt, unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise, heißt es gleich im nächsten Vers, Vers 6, da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk. Die bissen das Volk und viele Menschen starben. Wenn wir auch Jesus Christus ablehnen, so laufen wir Gefahr. Wir befinden uns nicht mehr in seinem Schutz. Wir sind auch nicht mehr im Schutz Gottes. Sind die Schlangen eigentlich schon immer da gewesen oder sind sie jetzt plötzlich aus heiterem Himmel auf einmal gekommen? Man weiß, dass in der Wüste vielleicht nicht ganz so viele Tiere wie in einem Wald oder sonst in anderen Gebieten, aber dass es auch Wüstentiere gibt und Schlangen auch. Und die Schlangen sind schon immer da gewesen. Aber als sie gewandert sind, hat Gott dieses Volk beschützt und die Schlangen konnten dem Volk nichts antun. So sehr sie das auch wollten, aber der Schutz Gottes war um das Volk. Jetzt, als sie sich gegen Gott aufgelehnt haben und die Gabe Gottes abgelehnt haben, da hat Gott diesen Schutz weggenommen und es heißt hier sogar, er sandte die Schlangen dahin. Und die Schlangen, die kamen unter das Volk und bissen viele und viele sind gestorben, einer nach dem anderen. Und als das Volk dieses sah, dass mein Nachbar stirbt, mein Bruder stirbt, mein Vater stirbt, meine Frau stirbt, alle, die gebissen werden, haben noch ein wenig zu leben und dann werden sie hinweggerafft, sie sind dann nicht mehr da. In dem Moment war es ihnen klar, dass sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, dass sie gesündigt haben. Und Mose muss sich hier nicht eine Ansprache halten und sagen, merkt ihr eigentlich, was passiert ist? Ist euch bewusst, dass ihr gesündigt habt, dass ihr euch gegen Gott aufgelehnt habt? Das musste alles gar nicht sein, denn es heißt hier gleich in Vers 7, sie kamen zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt. In diesem Zustand musste das Volk gar nicht mehr überzeugt werden. Sie wussten, dass sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, dass sie diese Strafe auch zurecht verdient haben. Ähnlich ist es bei uns. Wenn du Jesus ablehnst, läufst du Gefahr und du entfernst dich von Gott. Wenn aber das Licht seines Evangeliums in dein Leben scheint, dann musst du nicht mehr überzeugt werden, dass du dich gegen ihn selbst aufgelehnt hast. Das muss dir auch kein Mensch sagen. Das ist das Wirken seines Geistes, das ist das Wirken des Evangeliums. Wenn das in das Herz leuchtet, dann weiß jeder Mensch, ich bin gemeint und hier kann mich keiner mehr schützen. Ich stehe vor Gott ganz alleine da. Und wenn deine Sünde nicht weggewaschen ist, dann bist du schuldig. Und Überzeugung braucht es da gar nicht mehr. Genau hier wie beim Volk. Einige befinden sich in diesem Zustand, dass sie zwar von dem Manna wissen, von dieser Gabe Gottes, dass sie von Jesus wissen, aber dass sie Jesus ablehnen und dass sie sich immer weiter weg von Jesus entfernen. Und wir merken das manchmal erst dann, wenn große Gefahr ist und wenn wir merken, wir sind total ausgeliefert, wir haben keinen Schutz. Jemand sagte mal, der sicherste Ort auf der Welt, das ist der Wille Gottes. Solange wir an den Herrn Jesus glauben und ihn als unseren Herrn haben und in seinem Willen uns befinden, das tun, was er will, und uns in diesem Rahmen bewegen, sind wir am sichersten Ort der Welt, unabhängig geografisch, wo wir sind. Das ist der sicherste Platz auf dieser Welt. Als das Volk dahingerafft wurde, einer nach dem anderen, fleht Mose zu Gott und Gott gibt ihm eine Anordnung. Er soll eine eherne Schlange aufrichten und diese Schlange hatte den Zweck der Heilung. Das Volk, das sollte auf diese Schlange blicken und allein, dass sie auf diese Schlange geblickt haben, sollte das Volk nicht sterben, auch wenn sie gebissen wurden. Sie sollten am Leben bleiben. Und das war ein ganz, ganz deutliches Bild für den Herrn Jesus, der viele Jahrhunderte später gekommen ist und auch sich selbst dahingegeben hat für die Welt, auch erhöht wurde wie diese Schlange. So lesen wir es in Kapitel 3, Johannes Kapitel 3, Vers 14 und 15. Der Herr Jesus sagt es selbst. Wie Mose die Wüste in der Schlange aufgerichtet hat und erhöhte, so muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So wie das Volk damals auf Jesus schaut, so werden auch wir immer wieder aufgefordert, auf Jesus zu schauen. In Hebräer Kapitel 12, Vers 1 und 2 lesen wir Folgendes. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Hier wird gesagt, wir sollen alle Sünde ablegen. Wir sollen alle Last ablegen und mit Ausdauer müssen wir laufen in den Kampf. Wie? Indem wir hinschauen auf Jesus. Es ist entscheidend, wo deine Blicke hingerichtet sind. Wo schaust du in deinem Leben hin? Das ist das Bedeutende. Wo hast du deinen Blick hingerichtet? Wir sollen mit Ausdauer laufen. Was haben wir in dem Text gelesen? Kapitel 4. Mose, Kapitel 21. Dass das Volk müde wurde. Und dass das Volk ungeduldig wurde. Sie hatten die Ausdauer nicht, sie sind nicht mit Ausdauer gelaufen. Und dagegen sagt uns der Schreiber hier im Hebräerbrief, ihr sollt mit Ausdauer laufen. Und weil die Israeliten diese Ausdauer nicht aufgebracht haben, sie wurden ungeduldig und wandten ihren Blick weg von Gott, weg von dem Manna, weg von der Gabe Gottes. Und so waren sie empfänglich für Dinge, die sie halt beschwert haben. Und sie sahen auf das, was sie nicht hatten. Und zu welchem Entschluss sind sie gekommen? Uns ekelt vor dieser elenden Speise. Ich weiß nicht, ob wir das in den Familien kennen, dass man undankbar ist für das Essen, was vielleicht die Frau, die Mutter vorbereitet hat. Ich glaube, als Vater ist man da noch viel empfindlicher oder sehr empfindlich. Wenn man das ablehnt, wenn man sieht, dass die Frau, dass die Mutter sich aufopfert, etwas vorbereitet, dass die Kinder dieses aber ohne jegliche Schätzung ablehnen. Und das macht man nicht. Das Volk Israel hat es genau so, wie kleine Kinder, haben sie sich auch hier verhalten und hat das sogar ausgesprochen, hat uns ekelt vor dieser elenden Speise. Das Wort elende Speise, das Wort Elend, was hier benutzt wird, das wird im Alten Testament des Öfteren benutzt. Das bedeutet, dass etwas für nicht wertgeachtet wird. Es wird nicht wertgeschätzt. Es hat keinen Wert und es wird sehr gering geachtet, sehr gering geschätzt. Und das mit Blick auf den Herrn Jesus ist schon eine ernsthafte Ermahnung. Wir dürfen den Herrn Jesus niemals gering schätzen, niemals nicht wertachten. Das ist nämlich der Punkt, der uns unwürdig macht, das Abendmahl zu uns zu nehmen. In 1. Korinther Kapitel 11, Vers 26 und 27 lesen wir Folgendes. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Hier heißt es, die Verkündigung seines Todes wird immer wieder beim Abendmahl kundgetan. Was bedeutet die Verkündigung seines Todes? Das bedeutet ja, dass der Herr Jesus für uns gestorben ist. Es ist das Evangelium, das ist die Erlösung für alle Menschen. Und das wird jedes Mal immer wieder gepredigt, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Das ist die Botschaft, die dahinter steckt. Das muss auch jeder verstehen und wissen. Und hier heißt es, wer also unwürdig dieses Brot isst, wie kann man jetzt unwürdig werden? Indem man den Leib des Herrn nicht achtet. Hier heißt es, wer so unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Schuldig sind alle Menschen am Tod des Herrn. Denn es ist unsere Schuld, die ihn an das Kreuz geheftet hat. Nur wegen unserer Sünde ist er diesen Weg gegangen. Alle Menschen sind schuldig. Es gibt aber einen Unterschied. Die Menschen, die daran glauben, dass der Herr Jesus für sie persönlich gestorben ist und dieses Geschenk, diese Gabe Gottes in Anspruch nehmen, für sie ist es eine Erlösung. Alle Menschen, die das ablehnen, wie das Volk Israel das Manna abgelehnt hat, die auch diese Gabe Gottes ablehnen, die sind nach wie vor schuldig. Und im Römer wird das ganz deutlich erklärt, sie sind bereits unter dem Gericht. Wir müssen das verstehen, dass Menschen nicht unter das Gericht kommen werden, sondern sie sind jetzt schon unter dem Gericht. Dem Gericht kannst du nur entfliehen, wenn du dich zu Jesus hinbegibst und wenn du auf ihn schaust und ihm glaubst. Und dann wird das Gericht von dir weggenommen und dann bist du nicht mehr schuldig an seinem Tod, sondern es ist für dich die Erlösung. Und das ist der Gedanke beim Abendmahl, den wir verstehen sollten. Wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, sollten wir nicht zuerst danach fragen, bin ich würdig? Habe ich noch irgendwo Schuld? Habe ich noch irgendwo Sünde? Nein, du glaubst doch an Jesus. Du glaubst doch, dass die Schuld weggenommen worden ist. Dann danke ihm dafür und nimm dieses Opfer, dieses vollkommene Opfer, nimm es dankend an und lebe weiter. Es ist dieser Gedanke, dass man sich vor dem Abendmahl besonders vorbereiten sollte, ist vielleicht nicht ganz verkehrt, aber der kann uns dahin bringen, dass wir leben wie die Israeliten damals. Dass es einen Tag im Jahr gab, wo dann die Erlösung ausgesprochen wurde. Die Erlösung haben wir bereits. Es ist ein völliger Fehlgedanke, wenn wir meinen, wir müssten jetzt vor dem Abendmahl unbedingt alles in Ordnung bringen. Du musst sofort alles in Ordnung bringen. Wenn du merkst, dass du Sünde in deinem Leben hast, musst du nicht warten, sondern musst jetzt alles in Ordnung bringen. Wenn du merkst, du stehst im Zwiespalt mit irgendwelchen Menschen, wie sagt die Bibel das im Epheser, die Sonne soll nicht untergehen, Entschuldigung, bitte, über euren Zorn, vielen Dank. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir werden aufgefordert, jetzt zu handeln. Jesus sagt das auch im Matthäus-Evangelium. Wenn du merkst, dass du etwas gegen deinen Bruder hast, dann lass die Gabe stehen, warte mit deinem Opfer, geh hin und kläre das sofort. Und dann kommst du wieder her und bringst das Opfer. Der Gedanke Gottes ist der, dass wir ständig in einer Bereitschaft leben, in einem geklärten Verhältnis zu Menschen, aber vor allem zu Gott. Das Abendmahl ist der Gedanke, dass wir Gott danken für sein Opfer, für die Gabe Gottes, für das Manna, was er uns gegeben hat. Jesus Christus ist die Gabe Gottes und dafür sollten wir dankbar sein. Und dann sind wir auch würdig, das Abendmahl zu nehmen. Und wie heißt es dann später, Vers 28, der Mensch prüfe aber sich selbst. Und dann ermutigt Paulus, und so soll er davon essen und soll davon trinken. Versteht ihr, Paulus treibt an und sagt, ihr Lieben, ihr glaubt doch, dann esst auch, trinkt, nehmt am Abendmahl teil. So wie damals das Volk keine andere Wahl hatte, als auf diese eherne Schlange zu schauen und nur dann gerettet wurde, So haben wir das ja auch in unserem Leben gemerkt. Wir haben keine andere Wahl. Wir stehen vor Gott. Wir sind schuldig. Wir können nur ewig leben. Wir bekommen nur Vergebung der Schuld, wenn wir auf Jesus schauen. Durch nichts anderes. So, und dieses Opfer, das haben wir angenommen. Das glauben wir doch. Das dürfen wir dankend annehmen. Das dürfen wir im Abendmahl auch kundtun und Gott für seine Gnade und für seine Gabe danken. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir mit dieser Perspektive in das Abendmahl gehen. Wie stehst du zu Jesus? Glaubst du an die vollständige Vergebung, dass deine Schuld restlos ausgetilgt ist aus deinem Leben, dass alles vergeben ist? Glaubst du das? Dann glaubst du auch an das vollkommene Lamm Gottes. Und wenn ja, wenn du das glaubst, dann bist du auch würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Ich möchte gerne zum Schluss beten. Lass uns aufstehen und möchte auch die Zeit zum Gebet geben. Amen. Unser Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass du deinen Sohn auf die Erde gesandt hast, damit er ja sein Leben gibt für uns Menschen. Unsere Schuld war es, die ihn an das Kreuz geheftet hat. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du dich als vollkommenes Opfer hingegeben hast. Du warst es würdig, du warst es wert. Du konntest die Schuld der Welt tragen und du konntest für die Sünden der Welt bezahlen. Und jeder, der jetzt an dich glaubt, der hat ewiges Leben. Die Schuld ist hinweggetan. Was für ein großartiges Geschenk. Und wir wollen es lernen, dass wir dich vor unseren Augen haben. So wie das Volk auf diese eherne Schlange geschaut hat, so möchten wir immer wieder nur auf dich schauen. Es geht in unserem Leben um dich, dass wir dir nachfolgen, dass wir dir die Ehre geben, weil du alles für uns gegeben hast. Jetzt möchte ich dich auch bitten, dass du uns gleich segnest beim Abendmahl und dass wir genau diesen Gedanken beherzigen, dass wir ein dankbares Herz dafür bekommen, was du für uns getan hast. Amen. Wir nehmen Platz.